Vers 12. Paulus hat uns letztes Mal geschrieben über diesen Zugang, den wir zum Vater haben in Jesus, dass wir mit Zuversicht und mit Freimut zu ihm kommen dürfen. Dann geschrieben, in ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und Paulus nutzt jetzt gleich diese wunderbare Gelegenheit, zum Vater zu kommen. Und er beginnt zum zweiten Mal in diesem Brief zu beten. Es ist interessant, der Paulus schreibt diesen Brief und er kann sich nicht halten, immer wieder dazwischen und fängt an zu beten und den Herrn zu preisen. Für ihn waren diese Wahrheiten, über die er geschrieben hat, nicht Kopfwissen. Das war was Lebendiges. Das war was Reales. Und während er nachdenkt über diese wunderbaren Dinge, fängt er an zu beten und den Herrn zu preisen und diese lebendige Beziehung mit dem Herrn zu pflegen. Er sagt, wir haben Zugang in Jesus Christus zu unserem Vater. Und dann sagt ihm Vers 14, deshalb komme ich vor dem Vater und bete. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er wird um vier Dinge beten. Er wird beten um Stärke, um eine tiefere Beziehung zu Jesus, dass die Epheser und wir seine Liebe mehr begreifen können und um seine Fülle in unserem Leben. Es ist interessant, wenn wir die beiden Gebete ansehen, die der Paulus betet. Er betet immer für innere Dinge. Es geht hier um den inneren Menschen, um den geistigen Zustand. Er betet nicht für Äußerlichkeiten oder materielle Dinge. Wer weiß, unsere größten Bedürfnisse, unsere größten Nöte sind geistlich. Nicht so sehr die äußeren Dinge, sondern das Innere, das Herz ist wichtig. Wir dürfen auch um materielle Dinge beten. Und Jesus hat uns gesagt, wenn er die erste Priorität ist in unserem Leben, wenn wir sein Reich zuerst suchen, dann wird er uns all diese Dinge dazugeben. Und es ist nicht falsch, darum zu beten. Unser tägliches Brot gib uns heute, meine täglichen Bedürfnisse. Aber viel wichtiger ist der innere Mensch und das, was in unserem Herzen vorgeht. Und Paulus betet hier, dass wir diesen Reichtum ergreifen, den Jesus für uns hat. Und wenn wir das ergreifen, was er für uns hat, dann wird er uns befähigen, gut zu leben und in diesem geistlichen Kampf zu überleben und siegreich zu sein, in dem wir stehen. Vers 16. Er betet, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist das Erste, warum er betet. Und ich mag das, aus welcher Position Gott uns gibt. Gott ist nicht arm. Gott denkt sich nicht, oh, gerade hat jemand anderer um was gebeten und puh, ich weiß nicht, ich muss sehen, ob ich noch einen Segen für dich zusammenkratzen kann. Ob ich noch was für dich habe. Na, Gott ist reich, Gott ist wie ein Multimillionär. Er ist die reichste Person im Universum. Ich meine, das ganze Universum, alles, was existiert, gehört Gott. Im Propheten Haggai, im Vers 2, im Vers 8 sagt er, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Im Psalm 50 sagt er, mein ist die Welt und ihre Fülle. Und David betet im Psalm 74, dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Den Mond und die Sonne hast du bereitet. Und in seinem letzten Gebet, in der ersten Chronik im Kapitel 29, das letzte Gebet, was uns von David überliefert wurde, da sagt er, dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Ähnlich wie das apostolische Glaubensbekenntnis. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir haben einen reichen Vater und er gibt uns nach seinem Reichtum. Wenn wir zu einem Penner auf der Straße gehen und ihm bitten, dass er uns nach seinem Reichtum gibt, dann naja, werden wir ein paar Pfennige oder ein paar Mark bekommen. Wenn Bill Gates uns nach seinem Reichtum gibt, dann werden es ein paar Millionen sein. Aber wenn Gott uns nach seinem Reichtum gibt, dann ist es nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. bittet um Kraft an dem inneren Menschen. Woher kommt Kraft? Innere Kraft in unserem Leben. Kommt es aus uns selbst? Unserem positiven Denken oder menschlicher Weisheit oder unseren psychologischen Tricks? Nein. Hey, wenn wir in dieser Welt auf uns allein gestellt sind, dann sind wir wirklich elende Menschen. Wenn wir auf uns selbst vertrauen oder versuchen, uns aus eigener Kraft zu ändern, aus eigener Kraft richtig zu leben, dann werden wir jämmerlich versagen. Das Verlangen unserer sündigen Natur, unserer Selbstsucht, das ist stärker als unser Wille, dem zu widerstehen. Und allein kommen wir nicht weiter. Wir brauchen eine Kraft, die stärker ist als unsere Kraft. Eine Kraft, die höher ist als wir selbst, um uns selbst zu überwinden. Und als Kinder Gottes haben wir das. Wir haben eine Quelle, die außerhalb von uns ist. Eine Person, die uns zur Seite steht. Eine Person, die uns näher ist, als jeder Mensch es sein kann. Und gegen die ist der Arnold Schwarzenegger wie ein Milchbub. Person des Heiligen Geistes. Dritte Person des Dreieinigen Gottes. Die Jünger sind 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Und das war begeisternd. Sie haben mit ihm gedient, sind mit ihm gegangen, haben mit ihm gegessen, mit ihm geredet, ihm zugehört. Und es war aufregend. Oh, Jesus hat tolle Dinge getan. Die Blinden haben gesehen, die Lahmen sind gegangen, die Tauben haben gehört, er hat Tote zum Leben auferweckt, er hat das Wort Gottes mit Vollmacht verkündigt. Und Jesus war ein toller Freund. Wenn immer die Jünger missgebaut haben, dann war Jesus da und hat es wieder gut gemacht. Ah, wenn die Jünger vergessen haben, Brot einzukaufen, dann war Jesus da und hat das Brot vermehrt. Das, was da war. Und wenn ein Sturm war in ihrem Leben, dann war Jesus bei ihnen. Und er hat gesagt, hat den Sturm gestillt. Aber dann irgendwann hat Jesus begonnen, Dinge zu sagen, die die Jünger beunruhigt haben. Er hat begonnen zu sagen, ich werde sterben und ich werde ans Kreuz gehen für unsere Sünden. Er hat gesagt, dass er sie verlassen wird und er hat ihnen gesagt, dass sie persönlich durch sehr schwere Zeiten durchgehen müssen. Und die Jünger waren verwirrt, die Jünger waren ängstlich, die Jünger waren traurig. Und im Johannesevangelium, im Kapitel 16, sagt Jesus zu ihnen, jetzt gehe ich zu dem hin, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Und dann sagt er doch, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Er spricht von dem Heiligen Geist. In Johannes 14 hat er gesagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und er sagt weiter, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. So wie mich selbst. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und dann sagt er, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist, die dritte Person des Dreieinigen Gottes. Ihr kennt ihn, denn er war bei euch. Er war bei ihnen. Die Jünger haben das Wirken des Heiligen Geistes in Jesus gesehen. Seht ihr, als Jesus Mensch geworden ist, hat er vieles von seinen göttlichen Eigenschaften abgelegt. Im Philipperbrief im Kapitel 2 lesen wir davon, wie Jesus sich begrenzt hat, Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat. Aber er hat gelebt und ungewöhnliche, außergewöhnliche Dinge getan durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wir lesen, er war voll des Heiligen Geistes. Und die Jünger haben diese innige Beziehung, diese Einheit zwischen Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist gesehen. Diesen drei Personen der Dreieinigkeit. Und sich haben sie sich gedacht, ah, wenn, Wenn wir das nur erleben könnten, das, was Jesus hat, diese Einheit, diese Kraft, diesen Frieden, der das Verstehen übersteigt. Wenn wir nur so leben könnten wie er. Und es gab Zeiten, wo sie Gottes Kraft erlebt haben, wo Jesus ihnen Autorität gegeben hat und sie ausgesandt hat. Und sie konnten so ein bisschen was erleben von der Kraft Gottes. Aber nicht so wie Jesus. Es war diese persönliche Beziehung war nicht da. Diese Einheit mit dem Heiligen Geist war nicht da, die Jesus mit ihm hatte. Sieh, der Heilige Geist war mit ihnen, aber der Heilige Geist war nicht in ihnen. Weil die Jünger waren Sünder, so wie wir. Unvollkommene Menschen. Sie haben Schuld auf sich geladen, so wie wir. In Gedanken, in Worten, in Werken. Und diese Schuld, die trennt uns von Gott. Jesus hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht bezahlt für unsere Sünden. Und auch nicht für die Sünden der Jünger. Und diese Schuld hat sie getrennt von Gott. Deswegen waren sie nicht fähig, eine wirklich enge Beziehung mit dem Heiligen Geist zu erfahren. Gott wirklich nahe zu kommen. Aber auf irgendeine Art war der Heilige Geist bei ihnen. Aber sie konnten keine tiefe Gemeinschaft mit ihm eingehen. Genauso ist der Heilige Geist bei uns, bevor wir Jesus in unser Leben einladen. Bevor wir das annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat, dass er für unsere Sünden bezahlt hat. Und unser Herz aufmachen und sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir, ich brauche das, ich brauche deine Vergebung. Und ich nehme das an, was du für mich getan hast. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist der Heilige Geist bei uns und steht an der Tür und er klopft an unser Herz. Überführt uns von Sünde, will uns zu Jesus hinführen. Und dann, nachdem Jesus den Jüngern diese Verheißung gegeben hat, ist er gefangen genommen worden und er ist verhört worden und sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und dort hat er unsere Sünden getragen, dort hat er die Trennung von dem Vater an unserer Stelle erlebt. Und er ist stellvertretend für uns gestorben und für die, die ihm vertrauen. Und er ist begraben worden, er ist auferstanden. Und dann, nachdem er auferstanden ist, ist er den Jüngern erschienen und er hat gesagt, Friede sei mit euch. Und dann dort im Johannesevangelium im Kapitel 20 hat er die Jünger angehaucht und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und da haben die Jünger die wunderbarste Erfahrung in ihrem Leben gemacht. Der Heilige Geist ist in sie gekommen, wie Jesus es verheißen hat. Sie sind von oben her geistlich neu geboren worden, durch den Geist Gottes. Haben erstmal geistliches Leben gehabt, wirkliches Leben. Und diese wirkliche Einheit und tiefe Beziehung mit Gott. Und sie waren Gott wirklich näher, sie haben eine engere Beziehung mit ihm gehabt, eine ganz neue Qualität, ein ganz neues Leben. Sogar als zuvor, wo sie mit Jesus gelebt haben, diese 3 Jahre lang, die sie mit ihm gegangen sind. Und Jesus und der Vater haben in ihrem Herzen Wohnung genommen durch diese Mittlerschaft der dritten Person der Gottheit, des Heiligen Geistes. Jesus ist dann leiblich von den Jüngern weggegangen, in den Himmel aufgefahren und dort ist er noch immer. Aber geistlich, durch den Heiligen Geist, geistlich lebt er in ihnen. Und im Geist haben sie diese Einheit, diese Kommunikation, diese Gemeinschaft mit Gott. Und es ist eine Beziehung, die man mit Worten gar nicht so wirklich beschreiben kann. Deswegen verwendet die Bibel Bilder, so der Heilige Geist kommt in uns, Gott wohnt uns, das Bild von einer Wohnung. Es ist eine Beziehung, die sich in alle Ewigkeit fortsetzt. Und das ist es, das ist das, was gerettet sein ausmacht. Diese Art der Beziehung in alle Ewigkeit mit Gott. Dass wir nicht mehr ewig getrennt sind von Gott durch unsere Schuld, sondern diese intime, enge Gemeinschaft mit ihm haben. Und Jesus hat es möglich gemacht, weil er unsere Schuld am Kreuz getragen hat. kann weggehen an meiner Hand. Und auch wir machen diese Erfahrung, wenn wir Jesus in unser Herz einladen. Und wenn wir das annehmen, was er für uns getan hat, wenn wir bekennen, dass wir Sünder sind. Und wenn wir seinen stellvertretenden Tod für uns annehmen und ihm unser Leben geben, dann werden wir wirklich von Neuem geboren. Erhalten neues geistliches Leben von Gott in unserem Herzen. Und wirklich diese Beziehung, die wir mit Gott haben können, ist enger als die Beziehung, die Abraham und Isaak und Jakob und Josef und Johannes der Täufer und die Jünger, bevor Jesus ans Kreuz ging, gehabt haben mit Gott. Näher als irgendeine Person, irgendein Mensch uns je sein kann. Der dreieinige Gott wohnt in uns. Er ist mit uns. Gott fängt an, im Herzen mit dir zu kommunizieren. Und er fängt an, dich zu führen und du fängst an, die Bibel zu verstehen und du erfährst diesen Frieden, der das Verstehen übersteigt und eine neue Hoffnung, ein neues Heil, neue Lebensqualität. Heiliger Geist kommt in uns. Sagen, oh, das ist gut. Und Gott sagt, ja, aber ich habe noch mehr. Ich will euch auch stärken. Ich will euch auch zurüsten. In der Apostelgeschichte im Kapitel 1, im Vers 8, hat Jesus zu den Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, Zurüstung empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wieder ein neues Wort, wieder ein neues Bild. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraftzeugen zu sein. Es ist eine weitere aufregende Erfahrung mit dieser Person des Heiligen Geistes, wo wir nicht nur diese intime Gemeinschaft mit Gott erfahren, sondern wo er beginnt uns zu stärken, uns zuzurüsten. Und Gott schenkt uns diese Erfahrung, wenn wir darum bitten, im Vertrauen und seine Zurüstung empfangen und dann im Vertrauen mit ihm leben. Und im Vertrauen Schritte im Glauben machen. Im Vertrauen, dass er da ist und dass er uns stärken wird. Und das ist Gottes Antwort auf ein gelungenes Leben, auf ein erfolgreiches Leben, auf ein siegreiches Leben. Seine Kraft, nicht unsere. Ich soll sagen, ist Gottes Antwort für ein siegreiches Leben. Seine Kraft, nicht unsere Kraft. Das ist die Antwort auf unsere Kämpfe, auf unsere Selbstsucht. In unserer alten, sündigen Natur. Die Bibel nennt es Fleisch. Das ist der Weg, wie wir Versuchungen widerstehen können. Wie wir uns verändern können und liebevolle Personen werden können. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft seines Heiligen Geistes, die er uns nach seinem Reichtum, dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt. Nicht meine Versuche, mich zu ändern. In meiner eigenen Kraft. Nicht das 10-Punkte-Programm, ein heiliger Mensch zu werden. Nicht äußerliche Veränderung aus menschlicher Anstrengung. Sondern der Heilige Geist. Das ist die Antwort. Demütig dich vor Gott und schreie aus zu ihm. Herr Gott, ich brauche dich. Ich kann mich allein nicht verändern. Ich kann nicht allein ein heiliges, gutes Leben leben. Ich sage, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Wirk in meinem Leben und ich gebe mich dir ganz hin, ich unterwerfe mich ganz dir und ich erlaube Gott, mich von innen her zu verändern. Und ich vertraue ihm ganz. Wenn wir das tun, dann werden wir ein ganz neues Verlangen und eine ganz neue Kraft in unserem Leben entdecken. Ein ganz neues Verlangen, diese selbstsüchtige Natur zu verleugnen und für Gott zu leben. Wisst ihr was? Wir schauen zurück und denken uns, wow. Irgendwie, Gott hat mein Gebet gehört. Diese Sache, mit der ich so gerungen habe, das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht, ist mir gar nicht so aufgefallen. Das ist die Kraft Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist wunderbar. Das Leben im Geist. Also gib dich dem Heiligen Geist hin und lass deinen inneren Menschen von ihm, von Gott kontrollieren. Paulus betet, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Und dann betet er weiter, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass der Christus durch Glauben in eurem Herzen wohne. Das ist eine fortlaufende Erfahrung, die hier beschrieben wird. Nicht so sehr diese Erfahrung, wo er Wohnung nimmt in uns, was bei der neuen Geburt passiert ist. Erinnert euch, der Paulus schreibt an die Heiligen in Ephesus. Menschen, die schon gläubig sind, die schon in Beziehung mit ihm, mit Jesus leben. Aber es geht hier um eine wachsende, um eine reifende Beziehung. Eine tiefer werdende Beziehung mit Jesus Christus. Und dieses Wohnen ist eine andauernde Handlung. Das ist die Zeit hier im Griechischen. Manche haben das weiter übersetzt in diesem Sinn, der damit schwingt, und sagen, dass er in uns wohnt und sich zu Hause fühlt. Sich zu Hause fühlt in unserem Herzen. Und das will Jesus tun. Er will völlig zu Hause sein in uns. Uns völlig, unser Herz völlig besitzen. Völlig in Anspruch nehmen. Hat Jesus Zutritt zu allen Zimmern in deinem Herzen? Zu allen Bereichen in deiner Wohnung? Fühle sich wohl mit den Dingen, die da rumstehen. Mit den Bildern, die an der Wand hängen. Ist ihm dein Wille unterworfen? Und erfüllt er deinen Sinn und deine Gedanken? Darf er deine Emotionen kontrollieren? Oder werden die noch nur durch dein Fleisch beherrscht, von gottlosen Gedanken? Das ist, was der Paulus hier sagt. Er sagt, er gebe euch, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Wenn der Heilige Geist uns stärkt und in uns wirkt, dann kann Jesus mehr und mehr Kontrolle in unserem inneren Menschen übernehmen. Er wohnt in uns und wirkt durch die Person des Heiligen Geistes und durch Glauben. Und dadurch, dass wir ihm vertrauen, dadurch machen wir das persönlich für uns. Alles, was wir von Gott bekommen, bekommen wir durch Glauben. Das ist die ausgestreckte Hand. Und das Resultat ist dann eine immer tiefer wachsende Liebesbeziehung mit Jesus. Er sagt, dass ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wir sind gewurzelt und gegründet sicher in seiner Liebe. Das ist, was unserem Leben Stabilität gibt. Das ist Gottes Liebe. Und Paulus verwendet zwei Bilder hier. Eins aus der Botanik, dass wir verwurzelt sind, ein Baum, der tiefe Wurzeln hat. Und das gibt Stabilität. Das gibt auch, dadurch wird der Baum genährt. Und ein zweites Bild aus der Architektur, wo er sagt, gegründet, ein Fundament. Und das sind unsere geistlichen Wurzeln, das ist unser geistliches Fundament. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes für uns. Das ist, was uns Stabilität gibt und Halt und Frieden in diesen Stürmen in unserem Leben. Dass wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er in uns ist und dass er mit uns ist. Und Paulus betet, dass wir mehr verstehen und ergreifen können, wie sehr Jesus uns liebt. Er betet in Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist ein Paradox. Paulus betet darum, dass wir die Liebe Gottes erkennen, die Erkenntnis übersteigt. Gott liebt uns so viel mehr, als wir überhaupt begreifen können. Es ist unermesslich. Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Ich meine, wir kennen eine solche Liebe nicht aus dieser Welt, nicht aus unseren menschlichen Beziehungen. Und Paulus sagt, ich weiß, wir werden es nie ganz erfassen können. Aber ich bete, dass ihr ein bisschen mehr versteht, wie sehr Gott euch liebt. Aber wir sind oft noch immer so unsicher in unserer Beziehung mit Jesus. Es ist noch immer, ich weiß nicht warum, vielleicht weil wir nur menschliche Liebe kennen. Warum sind wir noch unsicher manchmal? Warum noch ängstlich? Oder machen uns Sorgen? Wir sind deprimiert oder voll Zweifel. Warum? Wenn wir nur begreifen oder verstehen könnten, wirklich in unserem Herzen, wie sehr Gott uns liebt, dass Gott uns absolut und leidenschaftlich und bedingungslos liebt, wenn wir das wirklich nur verstehen könnten und erahnen könnten, wie groß seine Liebe für uns ist. Ha, dass wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe seiner Liebe ist. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir sagen, wow, das ist Liebe. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde, ob ich das tun könnte, mein Leben geben für meine Freunde. Aber Jesus hat noch viel mehr getan. Jesu Liebe geht noch viel weiter. Römerbrief Kapitel 5 sagt uns, dass als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. Nicht, wo wir ihm nachfolgen wollten, nicht, wo wir uns ausgestreckt haben nach ihm, sondern wo wir in Rebellion waren gegen ihn, wo er uns egal war, wo wir ihn verflucht haben. Als wir noch Sünder waren, da ist Jesus für uns gestorben. Und hey, das ist eine Liebe, die mein Verstehen übersteigt. Das kann ich nicht begreifen, das kann ich nicht erfassen. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Und ich sehe Jesus dort am Kreuz, wie er diesen Menschen, die ihn verspottet haben, die ihm ans Kreuz genagelt haben. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wirklich die Leute dort unterm Kreuz, die waren nur stellvertretend für uns dort. Das waren wir. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe, die ich nicht begreifen kann. Und die Hohepriester haben gesagt, steig herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Nun hätte Jesus vom Kreuz runtersteigen können? Absolut. Er hat vorher gesagt, ich könnte Legionen von Engeln zu Hilfe rufen, wenn ich wollte. Er hat diesen Hügel, auf dem das Kreuz gestanden ist, erschaffen. Den Baum, aus dem das Kreuz hergestellt war, hat er erschaffen. Aber er ist nicht runtergestiegen vom Kreuz. Er ist am Kreuz geblieben. Aus Liebe zu mir, aus Liebe zu dir. Bis er gesagt hat, es ist vollbracht. Ich habe dich erlöst. Ich habe den Preis bezahlt. Der Weg ist frei, du bist gerettet. Und ich denke mir, warum ich? Ja. Der Preis scheint mir ziemlich hoch zu sein für mich. Und mich zu erlösen, mich zu erkaufen. Es überwältigt mich. Es ist die Liebe, die in Johannes 17,24 betet und sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, Günther und die Marianne und die Christine und der Markus, Vater, ich will, dass die bei mir seien. Das, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Oh. Jesus war nicht zufrieden damit, unsere Vergebung zu erkaufen. Er hat gesagt, ich will sie bei mir haben. Ich will meine Herrlichkeit mit ihnen teilen. Mit mir? Oh Jesus. Wie breit, wie lang, wie hoch, wie tief ist seine Liebe für uns. Beste Illustration, die ich gehört habe, ist die Geschichte von einem Missionar. Eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Von einem Missionar in Pakistan, der herumgezogen ist und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus verkündigt hat. Und er ist verfolgt worden. Sein muslimisches Land, die wollten es nicht hören. Und sie haben ihn letztendlich ergriffen und ihn in so ein tiefes Gefängnisloch gesperrt und haben ihn einfach dort gelassen, dass er verhungert. Und das ist auch passiert. Sie haben ihn Jahre später gefunden. Sein Skelett ist dort am Boden gelegen. Und sie haben noch was anderes gefunden. Dort an der Wand war was eingeritzt. Da war ein Kreuz eingeritzt. Und neben die Balken des Kreuzes ist gestanden die Länge und die Höhe und die Breite und die Tiefe. Wie sehr liebt Gott dich, wie sehr liebt Jesus dich. Schau aufs Kreuz, so sehr liebt Jesus dich. Eine Liebe, die wir nicht verstehen können, die unseren Verstand übersteigt. Aber Jesus liebt dich. Nimm diese Tatsache an. Freu dich daran. Die Tatsache, Jesus mag dich. Jesus liebt dich leidenschaftlich. Unsterblich verliebt in dich. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ist mir zu hoch. Aber ruh darin, nimm das an. Vertraue ihm, ruh in seiner Liebe für dich und komm mit Freimut vor seinen Gnadenthron. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Liebe übersteigt mein Verstehen. Aber wisst ihr was, ich will zusammen sein. Ich will Zeit verbringen. Ich will leben mit dieser Person, die mich so sehr liebt. Und je mehr ich ihn verstehe und je mehr ich begreife, wie er wirklich ist, wie sehr er mich wirklich liebt, desto mehr werde ich erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Vierter Punkt, warum der Paulus hier betet. Wieder so ein Paradox. Wie kann ich erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes? Salomo hat im Alten Testament gebetet, als er den Tempel eingeweiht hat, hat gebetet, der ganze Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie kann ich erfüllt sein mit der ganzen Fülle Gottes? Weil ich mit ihm selbst erfüllt bin, weil er wohnt in meinem Herzen. Darüber nachgedacht, wir sind schon erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Er wohnt schon in unserem Herzen. Warum? Was ist der Grund, warum ich diese Fülle manchmal so wenig erfahre in meinem Leben? Ich glaube, der Grund ist, weil ich noch so wenig verstehe, wie er wirklich ist. Und mich deswegen so wenig auf ihn einlasse. Je mehr ich sehe, wie er wirklich ist, wie sehr er mich liebt, je mehr ich diese Person kennenlerne, die so intim bei mir ist, und je mehr ich ihm Raum gebe in meinem Leben, je mehr ich ihm mein Leben füllen lasse, desto mehr werde ich von dieser Fülle erfahren. Und dann wird mein Leben, mein Herz irgendwann überfließen mit Strömen lebendigen Wassers, wie Jesus verheißen hat. Ja, mit Freude und Frieden und Kraft und Liebe und Lobpreis, der hervorsprudelt aus meinem Innern. Kein Wunder, dass Paulus wieder hier mitten in seinem Brief anfängt, Gott zu preisen. Er kann sich nicht länger zurückhalten. Er sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, in alle Ewigkeit. Amen. Ich liebe das, Vers 20. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dieses Wort Kraft ist das Wort Dynamis im Griechischen, das Wort, wo wir Dynamit herbekommen. Die Kraft, die in uns wirkt, dieses Wort Wirken, ist das griechische Wort Energeia, wo unser Wort Energie herkommt. Oh, Dynamit und Energie. Der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken. Wie viel kann Gott tun? Alles? Nein, es ist nicht genug. Über alles hinaus, sagt Paulus. Er kann mehr als alles tun. Das sprengt wieder meine Vorstellungskraft. Okay, bleib am Boden. Wie viel kann Gott in meinem Leben tun? Jetzt mal realistisch gesehen. Weißt du, alles, was ich weiß, er spricht nicht mal davon, was er realistisch tun kann. Das, was für uns realistisch ist, er spricht von dem, was wir erdenken können. Und wir haben eine ziemlich große Vorstellungskraft als Menschen. Wir haben eine ziemlich große Fantasie. Ich meine, Menschen schreiben so Science-Fiction-Romane und solches Zeug. Wir können uns ziemlich viel vorstellen. Wirklich, Gott kann alles tun, was ich mir vorstellen kann, über das unter Anführungszeichen realistische hinaus. Nein, mehr. Er kann mehr als das tun, was ich mir vorstellen, was ich mir denken kann. Nein, und das ist noch zu wenig. Nicht nur mehr, sondern über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erkennen können. Wir haben überhaupt kein Vorstellungsvermögen von der Kraft, von der Macht Gottes. Wir haben keine Worte, die das beschreiben könnten. Wir können es nicht messen. Ich glaube, wir haben einige Anhaltspunkte in der Bibel, wenn wir darüber nachdenken. Ein cooler Vers ist im 1. Mose, die Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 16. Ist interessant. Da heißt es, Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Also Sonne und Mond hat er geschaffen. Und dann heißt es, und die Sterne. Unser nächster Stern ist die Sonne. Und die Sonne, die Masse der Sonne ist 332.000 mal, warte mal, genau 332.270.000 mal die Masse der Erde. Und die Sonne ist wirklich ein kleiner Stern. Wir wissen, es gibt Sterne da draußen im Universum, wo die Sonne millionenfach hineinpasst. Und es gibt nicht nur ein paar Sterne da draußen, sondern Milliarden. Wir können sie gar nicht zählen. Und ich finde es interessant, dass Gott sagt in diesem Vers, soll es beifügen, Gott hat Sonne und Mond gemacht und dann heißt es, und die Sterne. So ganz beiläufig. So wie ich habe Milch gekauft oder irgend so. Und Milch. Wow. Erwähnt es so ganz beiläufig, und die Sterne. Wahrer. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Hey, was ist die Sache, die eine Sache in deinem Leben, die dir am meisten Sorgen bereitet? Was ist die Sünde, mit der du kämpfst vielleicht? Vielleicht Beziehung, wo du Hoffnung verloren hast? Sich noch was verändert. Oder vielleicht betest du um eine Beziehung und hast die Hoffnung verloren. Oder finanzielle Probleme, was ist das, was dir Sorgen macht? Vielleicht Menschen, die dir am Herzen liegen. Vielleicht hat Gott dir was aufs Herz gelegt, was dir so viel zu groß ist. Und du denkst, ach, kann es jemals in Erfüllung gehen? Hier ist diesen Vers. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Was macht dir Sorgen? Bring das voll Vertrauen zu deinem Herrn und ruh darin, dass er dein Leben in seiner Hand hat und dass er fähig ist, seinen Willen zu vollbringen. Und bevor du betest, sei dir bewusst, mit wem du sprichst. Gott, der das Universum erschaffen hat, der Allmächtige ist. Der allmächtige Gott. Und der zweite Punkt erinnert dich daran, wie sehr er dich liebt. Beides sprengt unsere Vorstellungskraft, seine Macht, seine Kraft und seine Liebe für uns. Wirklich, Römer, Brief Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Lass uns beten und lass uns ruhen in Gott heute Morgen. Vater, wir danken dir dafür, wie du bist. Und Gott, du sprengst unser Vorstellungsvermögen. Und es muss so sein, sonst wärst du nicht Gott. Aber Vater, lass uns ein bisschen verstehen, welche Kraft, Herr, in unserem Leben am Wirken ist. Wie viel uns wirklich zur Verfügung steht, wenn wir nur auf dich vertrauen und uns dir hingeben, was du vollbringen kannst in uns. Paulus sagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Aber Jesus, du hast gesagt, ohne dich können wir nichts tun. Und Herr, befreie uns davon, dass wir in unserem Stolz, in unserem Vertrauen auf uns selbst uns ändern wollen oder Dinge auf die Beine stellen wollen für dich. Und Herr, dich irgendwie beiseite lassen, diese Kraftquelle gar nicht anzapfen, die in uns ist. Hilf uns zu verstehen, wie mächtig du bist, wie fähig du bist, wie stark du bist, Gott. Und Vater, hilf uns zu verstehen, ein bisschen mehr, wie sehr du uns liebst. Aber Vater, nimm diese Unsicherheiten weg, dieses Mangel an Vertrauen, diese Zweifel, ob du uns wirklich liebst und annimmst und ob du es wirklich so gut mit uns meinst, wie du sagst. Gott, wir haben alle so schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen und einfach mit menschlicher Liebe, die so begrenzt ist, die enttäuscht. Aber deine Liebe ist so viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ich bitte mit dem Paulus darum für uns, Herr, dass wir ein bisschen was begreifen dürfen von der Höhe und der Breite und der Tiefe und der Länge deiner Liebe für uns. Und du hast uns das am Kreuz bewiesen, wie sehr du uns liebst. Lass uns ruhen drin. Wer kann gegen uns sein, Gott, wenn du für uns bist? Der Stärkste und der Mächtigste, den es gibt und der, der uns leidenschaftlich liebt. Was kann schiefgehen, Gott? Wir danken dir dafür, wie du bist und was du für uns getan hast. Und dafür beten wir dich an. Du bist es wirklich wert, angebetet zu werden. Und dass du den ersten Platz hast in unserem Leben. Dass wir für dich leben und dich verherrlichen. Wir beten mit dem Paulus, dir sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.